24 birds of people.
And now in season 16.
Presented by KSV. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 24 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 16 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by KSV, Kreditschutzverband von 1870. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein achter Gast in Season 16 ist Rolf Meizen, Geschäftsführer FTC Capital und begeisterter, ambitionierter Sportler in und Outdoor. Er hat unter anderem den Halbmarathon auf der chinesischen Mauer gewonnen und er steht auch in ganz anderer Sache im Guinness Book of Records. Lieber Rolf, schön, dass wir uns wieder mal sehen, schön, dass du für den Podcast hergekommen bist. Servus.
Lieber Christian, ich freue mich auch, dass ich kommen darf.
Wir kennen uns seit ein paar Jahren auch sportlich und businessmäßig, denn du warst einer unserer Business Athletes, Spitzenleistungen in Sport und Wirtschaft, damals im Jahr 2016 ausgezeichnet. Rückwirkende Gratulation nochmal dazu. Ich würde sagen, wir beginnen mit Business. Und ja, du hast Jus studiert und hast dann bei der Erste Bank angedockt im Jahr 1994. Was war damals deine... Er schüttelt ein bisschen den Kopf, aber sprechen wir selber über die Zeit. Wie war das?
Ja, es war eine wunderschöne Zeit bei der Ersten Bank, damals noch unter dem Namen Girokredit.
Giro warst du, wieder einer. Ich habe jetzt, glaube ich, 10 solche Leute gehabt, die dann gemerged worden sind, wo jetzt Erste steht.
Ja, es war eine unglaublich tolle Zeit. Es war das Spitzeninstitut der Sparkassen. Ich war da in der Rechtsabteilung beim Herrn Dr. Repolz und habe eine super Ausbildung von den Führungspersonen bekommen im juristischen Bereich, speziell im Wertpapierbereich und im Kreditbereich. Und es war wirklich eine tolle Zeit mit tollen Kollegen und ich erinnere mich gerne an diese Zeit zurück.
LinkedIn hat jetzt dann die Erste natürlich draus gemacht. 1997 war der Merge, das heißt, da bist du mit rüber gewechselt.
Ja, ich bin mit rüber gewechselt. Es war eine große Sache und ich kann mich gut erinnern, dass da viele, viele auch von der Rechtsabteilung an dem Merger mitgearbeitet haben.
Ja, Erste Sparinvest 1998 war dann schon die Tochter, ne?
Bin dann in den Kapital, also in den Investmentfondsbereich gekommen. Damals war es noch unter
es hat noch anders
gesehen. Es waren zwei verschiedene, die sich dann getrennt haben, die
und dazu habe ich jetzt nachgeschaut, was bei Wikipedia steht, weil es ja durchaus spannend ist. Als die Girozentrale 94 mehrheitlich in den Einflussbereich der Bank Austria geriet, kam es zur Zusammenführung der Sparinvest mit der Kapitalanlagegesellschaft der Bank Austria zur Sparinvest Austria, heute Amundi Austria. Die Erste hat dann die Girokredit, wie wir gesagt haben, 97 übernommen und ein Teil der Sparinvest Austria wurde mit der Kapitalanlagegesellschaft der Ersten, der damaligen EK, verschmolzen und seit 7. November 94 ist es die Erste Sparinvest KAG. Gut. Und was war in einer Vorgesellschaft jetzt mal für einen Juristen Rolf Meizen der Aufgabenbereich?
Naja, wie ich in die Vorgesellschaft gekommen bin, musste das Ganze quasi neu aufgebaut werden. Es gab keinen Juristen in diesem Unternehmen und ich konnte die Chance nutzen, mit den führenden Personen der damaligen Zeit im Investmentfondsbereich, Dr. Franz Gschiegl, Herr Schober, Herr Dorten.
Der ist auch ein Sportstar, der Franz.
Ja, mit dem Franz zusammen. Also das war wirklich fantastische Jahre, die wir dort erlebt haben. Und dieses gewaltige Führungsteam hat mir wiederum sehr viel Informationen weitergeben, weil gerade im Investmentfondsbereich zur damaligen Zeit gab es jetzt keine Bücher oder Skripten, wo man sich das Know-how aneignen konnte, so wie heute, wo es quasi im Fondsbereich umfassende Bücher gibt, aber damals lebte man wirklich von dem, was dir die Führungskraft weitergeben konnte und ich erinnere mich gut dran an diese Zeiten und das war ein sehr, sehr spannendes Thema und die Führungskräfte, Franz Gschiegl, Herr Dorten und Herr Schober, die waren total begeistert, die haben gelebt für die Sache und das hat man auch gemerkt, wenn man mit ihnen geredet hat.
Zum Franz kommen wir dann später nochmal, wenn wir über Sport reden auf jeden Fall. Und jetzt reden wir mal über FTC. 2005 war es, dass du zu FTC gegangen bist. bist immer noch dort, feierst nächstes Jahr den 20er. Red mal kurz über FTC, was macht FTC und was machst du bei FTC?
Ja, es ist schon lange Zeit, die ich bei FTC Capital verbringe. FTC ist groß geworden als Managed Futures Fonds Spezialist und hat sich dann ständig weiterentwickelt. Da ist auch in den UCITS Fonds Bereich gegangen und auch in den Bereich der individuellen Vermögensverwaltung und hat immer wieder Veränderungen gegeben. Der Reiz am Anfang war, dass das Geschäft international aufgebaut war. Im Gegensatz zur österreichischen KAG hatten wir Fonds auch in Luxemburg und in Gibraltar, und das ist auch für einen Juristen interessant, dass er ein bisschen mit dem ausländischen Recht in Verbindung kommt.
Und du hast ja unglaublich viel publiziert dann auch in den Folgejahren. Im Rahmen der Auszeichnung zum Business Athlete Award habe ich von 60 juristischen Publikationen gesprochen damals in meiner Festschrift. Ist da noch einiges dazugekommen, nehme ich an, oder?
Ja, das Publizieren habe ich primär dafür genutzt und verwendet, um mich selber weiterzubilden. Ich war nicht derjenige, der jetzt unbedingt was weitergeben wollte oder den Drang hatte, Bücher zu schreiben, um was weiterzugeben, sondern ich wollte mich durch das Studium der Materie und das anschließende Schreiben über das Thema weiterbilden und mir so Wissen aneignen. Und ganz am Anfang, wie ich in die FTC gekommen bin, war das Schwerpunktthema Hedgefonds, internationales Recht. Was habe ich gemacht? Ich habe versucht, mich in dem Bereich intensiv zu beschäftigen und habe ein Jahr später das Buch Die globalen Hedgefonds-Domizile im Wettbewerb herausgebracht. Das war für mich die ideale Einschulung, mich mit dem Thema zu beschäftigen.
Und das hat dich auch um die ganze Welt irgendwie gebracht, nehme ich an, oder?
Ja, das Thema war, das Schreiben hat mir sehr viel Spaß gemacht, und ich habe mir immer wieder, bis jetzt, bis kürzlich, immer wieder neue Themen im Kapitalmarktbereich, im Finanzbereich gesucht, die neu sind, in die man sich rein vertiefen kann. Habe jetzt nicht unbedingt nur Themen aufgegriffen, die für FTC von großer Bedeutung sind, sondern auch Randthemen im Kapitalmarktrecht aufgegriffen. Schreibe jetzt gerade einen Artikel über die DORA-Verordnung.
Riesenthema,
ja. Total schwer, da hier den Durchblick zu haben, aber es macht Spaß, und je schwieriger das Thema, desto größer die Freude am Ende, wenn man ein schönes Werk zusammengebracht hat.
Wechseln wir in den Sport, lieber Rolf, und da möchte ich noch eine weitere Facette reinbringen. Meizen, dein Nachname ist vielleicht einigen bekannt, auch von einem Verwandten von dir, General Meizen. Sprechen wir darüber kurz. Wie ist da dein Verwandtschaftsgrad? Warst du selbst auch beim Heer? Und wenn, ich weiß es ja, aber für die Hörerinnen und Hörer. Und wenn ja, was hat dir das für den Sport gebracht?
Der Karl Meizen war ehemaliger Generaltruppeninspektor und ist mein Großonkel, und das ganz Seltene oder ganz Besondere an unserer Beziehung ist diejenige, dass wir uns erst kennengelernt haben, als ich circa 20 Jahre alt war. Ich bin aus der Steiermark und der Karl aus der Wiener Gegend, aber irgendwie hat es nie geklappt, dass wir uns kennenlernen konnten. Und als ich meine Dissertation über ein Bundesheerthema geschrieben habe, brauchte ich Informationen von höchster Ebene und bin da zum Generaltruppeninspektor gefahren. Und für mich war es ja richtig unangenehm, die Tür aufzumachen und zu sagen, Servus Karl, weil er ist ja ein Verwandter von mir. Ich brachte es dann trotzdem über mich, und er war total nett und hat gesagt, ja, Servus Rolf, und er hat gewusst, unter Verwandten kannst du ruhig du sagen und musst jetzt nicht förmlich auf General und auf dieser Ebene spielen.
Und du bist ja selber auch Offizier beim Bundesheer, das ist so neben dem Studium, ne?
Ich habe die Offiziersausbildung gemacht, ich war spezialisiert im Hochalpin-Bereich und Flugreiterbereich und war einer der jüngsten Hauptmänner der Reserve und habe dann, ich sag mal, die Gunst der Stunde auch irgendwie genutzt, weil in der Steiermark gab es Abrüstungsbestrebungen und ich fiel dann drunter und habe dann ja mit knapp 32 oder 33 das Bundesheer dann verlassen.
Aber Hochalpin klingt ja auch nach einer leibenden Zeit, die mit vielen anderen Facetten in deinem Sport zusammenhängt irgendwie.
Ja, das war unglaublich toll. Das waren 26 Wochen Alpinausbildung in ganz Österreich mit der finalen Ausbildung zum Heeresbergführergehilfen. Auch noch zwei Kurse zum Heeresbergführer und zum Flugretter. Also irrsinnig spannend und ständig in den Bergen unterwegs. Und das ist meine Leidenschaft. Und insofern wäre ich diese schöne Zeit Zeit nie vergessen.
Jetzt kommen wir nochmal kurz zum Franz Kriegel zurück, den wir in der ersten Sparinvest-Zeit erwähnt haben. Geschäftsführer war er damals dort und er hält ja auch einen spannenden Rekord beim Vienna City Marathon, weil er einer der ganz wenigen ist. Ich weiß gar nicht, wie viele es sind, die alle bisher gestarteten Marathons beendet haben auch. Bist mit ihm einmal gerannt auch?
Der Franz ist so viele Marathons gerannt, wo ich noch gar nicht einmal dran denken konnte, überhaupt einen Marathon zu starten oder mich mit dem Thema beschäftigt habe. Ich bin zum Marathonlaufen erst ganz, ganz spät, vor wenigen Jahren eigentlich erst gekommen, aber ich weiß vom Franz, dass der sehr viel trainiert hat und ich werde nie vergessen, wie er öfter vom Büro aus dem ersten Wiener Gemeindebezirk nach Pfaffstätten gelaufen ist als Trainingsvorbereitung.
Immer, gell? Und in die Firma manchmal auch.
Ja, es war unglaublich und damals, wie er mir das erzählt hat, es war unvorstellbar und nicht nachvollziehbar und jetzt, wo ich selber ein bisschen Marathonlauf, ist es natürlich nachvollziehbar, dass du, um eine gute Zeit zu laufen, sehr viel Kilometer im Training absolvieren musst.
Genau. Ich spreche jetzt vis-à-vis mit einem jungen Mann Mitte, Ende 50 oder Mitte 50. Ich bin auch ein junger Mann Mitte 50. Wir fühlen uns jung, da bin ich ganz sicher. Du hast eigentlich relativ spät mit deinen ganzen Sport-Nerd-Sachen, die dann immer besser worden sind, begonnen. Warum so spät eigentlich erst?
Naja, ich bin als Kind schon, als Jugendlicher bin ich im Radrennsport unterwegs gewesen, bin da recht erfolgreich gewesen, habe dann vom Wettkampfsport einige Jahre Pause gemacht, weil ich alpinistisch sehr viel unterwegs war und mir das sehr viel bedeutet hat und bin dann erst wieder Mitte 30 wieder verstärkt zum Wettkampfsport zurückgekommen, habe zwischendurch ein paar Jahre im Treppenlauf verbracht, bin dann wieder in den Berglauf gekommen, jetzt zum Schluss mehr Halbmarathon, Marathon. Also ich habe auch geschaut, dass es immer abwechslungsreich in meinem Leben ist.
Und die Dinge, die ich damals 2016 bei unserem Business Athlete Award eingetragen habe, die möchte ich nochmal nennen, weil sie einfach so geil klingen. Sieg beim Treppenlauf 2010, Rockefeller Center, Wahnsinn.
Ja, das war super. Also das war ein großer Traum von mir, in New York einmal laufen. Also da war es nicht das Empire State Building, da war ich einmal 8. und einmal 7. da. Aber Rockefeller Center war für mich auch ein großer Wunsch, dort zu starten. Und dass ich dort gewinnen konnte, hat mich auch sehr, sehr glücklich gemacht.
Gibt es da eigentlich Age Groups oder sind das immer nur so allgemeine Wertungen?
Damals war das Gesamtsieg der Gesamtsieger überhaupt. Ja. Ich war Gesamtsieger überhaupt. Ich habe 29 Treppenläufer insgesamt gewonnen. Wahnsinn. Und Age Groups hat es damals noch nicht gegeben. Das war nicht so stark von den Teilnehmern her. Also der größte Treppenlauf der Welt ist in Toronto, das sind schon 10.000. Aber da hat man trotzdem keine Age Groups gemacht.
Jetzt nehmen wir die Folge am 13. November auf. Vor wenigen Tagen Sport am Sonntag, die Andrea Meyer, die auch international vieles gewonnen hat. Bist du auch gegen sie angetreten oder mit ihr?
Ja, gegen sie, mit ihr, bei alles. Aber
die hat manchmal alle Männer geschlagen.
Ja, die oder? Andrea ist Wahnsinn, da hast du überhaupt keine Chance. Ich meine, da hast du keine Chance. Ich kann mich gut erinnern, Kitzbühler Horn, nicht einmal auf den ersten 2 Kilometern im Flachen bin ich gescheit mitgekommen. Oder beim Katrinberglauf, einer der steilsten Bergläufe, da hast du keine Chance. Die Andrea ist so unglaublich stark und gut und die hält jetzt noch so viele Rekorde auf normalen Berglaufstrecken als Frau, also Gesamtstreckenrekord, wo sich die Männer, die super schnellen jungen Burschen, auch immer noch die Zähne ausbeißen, dort an die Zeiten heranzukommen.
Ja, und sie hat auch selbst gesagt, OF hat rausrecherchiert, dass sie quasi so ein Role Model dafür ist, dass Frauen auch Männer schlagen können bei solchen Bewerben.
Auf jeden Fall. Also sie ist prädestiniert dafür, Spitzenleistungen zu bringen und sie ist eine absolute Ausnahmesportlerin.
Super, haben wir die Andrea auch noch reingebracht. Jetzt machen wir mit dir weiter. 2012, Sieg beim längsten Treppenlauf der Welt in Shanghai. Auch da sicher Memories von dir, ne?
Ja, wunderschön. Das ist dieses klassische Gebäude in Shanghai, den man auch Flaschenöffner nennt, weil das hat ganz oben in 500 Meter Höhe dieses Loch. Schaut wirklich aus wie ein Flaschenöffner und ich habe nicht damit gerechnet, aber mir ging es einfach total gut. Ich war super vorbereitet und den Zieleinlauf und die Siegerehrung und die Interviews werde ich nie vergessen. Großartig.
2014 Sieg, und das habe ich auch geschrieben, weil ich es geschrieben habe, zum Ablesen in der Anmoderation, Sieg beim Halbmarathon auf der chinesischen Mauer mit 11.000 Treppen. Klingt Wahnsinn, oder?
War reiner Zufall, dass ich das überhaupt laufen konnte, weil ich war 3 Tage zuvor schwer magenerkrankt, war bei meiner chinesischen Freundin, hab zu viel Ananas gegessen, hab dann Durchfall gehabt und wusste gar nicht, ob ich laufen kann. Habe den Veranstalter angerufen, habe gesagt, bitte nicht Marathon laufen, gebt mich bitte nur auf die Halbmarathon-Distanz. Hat funktioniert und am Tag des Wettkampfs war der Magen und der Bauch wieder in Ordnung und ich konnte Spitzenleistung bringen und habe damals den Lauf dort als Gesamtsieger gewonnen, ja.
11.000 Treppen. Man kann sich jetzt als normal interessierter Mensch schwer vorstellen. Was macht das mit der Zeit letztendlich? Du bist ein schneller Halbmarathonläufer. Um wie viel Prozent langsamer bist du mit 11.000 Treppen?
Für mich war es in der damaligen Zeit, das ist mir zugute gekommen, dass das ja keine flache Strecke war, sondern dass das extrem viele Treppen waren, weil ich kam direkt aus dem Hochleistungstreppenlaufsport und das war eigentlich der Grund dafür, dass ich den Bewerb gewinnen konnte, weil ich gewohnt war, die Treppen rauf und die Treppen runter zu laufen, wobei man sagen muss, bei dem Halbmarathon ist es echt steil runtergegangen und du hast höllisch aufpassen müssen, dass du über die Treppen nicht stürzt.
Habt ihr wenigstens ein gutes Wetter gehabt?
Es war gutes Wetter, was ich kann mich gut erinnern, sonnig, warm, perfekt.
Aber du wirst halt müde irgendwann und bergab ist noch einmal andere Disziplin.
Du wirst müde, aber wenn du in Führung liegst oder unerwartet ganz vorne bist, bist du so ultra motiviert, dass du durch die Motivation deine Müdigkeit, deine Erschöpfungszustände alle überblenden kannst.
A Runner's High geht sich bei 11.000 Treppen wohl nicht auf, aus dass du in einen Flow kommst irgendwie. Du musst permanent konzentriert sein, dass dich nicht aufhaut auf innerisch jetzt, oder?
Ja, du musst total konzentriert sein, weil das sind jetzt keine Treppen, wie wir sie kennen, schön asphaltiert, sondern das sind Abbruchtreppen, wo die Steine rausbrechen. Das sind keine schönen Plattformen, sondern das hat teilweise Alpingelände, kann man sagen. Und da muss bei jedem Schritt höllisch aufpassen.
2015 Vietnam. Sieg beim Treppenlauf auf den Landmark Tower in Hanoi.
Ja, wenn du das ansprichst, da kriege ich wieder Erinnerungen an die Vergangenheit. Das ist doch schon lang her, aber damals bin ich sehr viel unterwegs gewesen. Mehr als 20 Mal in Amerika für die Treppenläufe, mehr als 20 Mal in Asien für die Treppenläufe und ich wollte immer irgendwie sowas ganz Außergewöhnliches machen. Hanoi ist ja für mich was ganz was Tolles.
Geschichtlich
natürlich. Ja, es ist super gewesen und Vietnam und ich habe geschaut, wo gibt's tolle Treppenläufe, hohe Gebäude und das hat mir halt angelacht und ja, dass ich gewinnen konnte, war auch große Sache.
Abschließend noch zu den Treppenläufen. Wir haben dann 2016, wie gesagt, den Preis übergeben und da hören auch dann meine Aufzeichnungen auf. Was hast du nachher noch mit Treppenläufen so oder gibt es irgendeine Anekdote, die man noch sagen kann?
Mit Treppenläufen, ich habe dann schon noch ein paar Jahre lang Treppenlauf betrieben, habe noch viele hohe Wolkenkratzer bestiegen, unter anderem in Australien, bin extra für einen Wettkampf nach Australien geflogen und habe mir dann gedacht, ich mache auch mal einen Treppenlauf für Licht ins Dunkel und habe da
das
hier
mit uns.
Ja, genau. Und habe da Donauturm, die Seetower und noch einen dritten Wolkenkratzer da in Wien kombiniert mit zwei Runden. Das ganze Event hat ungefähr 80 Minuten dauert im Vollgas-Tempo und da sind einige Euros zusammengekommen für Licht ins Dunkel und ich wurde dann auch geehrt für diese Aktion, die doch einige tausend Euro für Licht ins Dunkel gebracht hat.
Schön. Ich kann mich erinnern, in der Zeit haben wir auch ein paar Mal gemeinsam trainiert und ich habe eine wunderbare Erinnerung an dich auch. Wir sind mal in Essling gemeinsam gestartet, beim ersten Lauf dort, beim Eingang zur Lobau hin. Es war so circa 4,1, 4,2 Kilometer und da wurdest du Zweiter, bist wegrennt, mit Verlaub jetzt wie ein Wahnsinniger und warst in Führung, dass alle nur den Kopf geschüttelt haben. Wurdest Zweiter, ich wurde Vierter und habe mit 3,42 auf den Kilometer-Pace meine schnellste Zeit in meiner läuferischen Neuzeit, weil ich habe auch 20 Jahre Pause gehabt seit der Jugend. Du musst da ungefähr 3,30 gerannt sein. Also war ein schöner Lauf, glaube ich. Ne?
Ja, es war super. Ich werde es auch nie vergessen. Ich weiß, wie ich mit dir dort gelaufen bin. Ich habe die Startnummer 100 gehabt.
Genau, die haben wir gegeben wegen die...
Ja, wegen den 100 Treppenläufen, 100 verschiedene Treppen, 100 verschiedene Gebäude. Und ja, das ist, wenn ich jetzt dran denke, das ist wie, als ob es gestern wäre. Das ist total druckfrisch noch im Gedanken.
Wunderbar, dann kommen wir zu anderen Sportarten, die du auch noch betrieben hast. In der Jugend Radfahren hast gesagt, wofür war diese Geschichte im Guinness Book of World Records?
Die Guinness Book Geschichte ist ganz spontan entstanden, weil ich vor 3 Jahren die Liebe zum Rodelfahren, zum Rodeln entdeckt habe, aus speziellen Gründen. Meine chinesische Frau konnte nicht Skifahren und darum habe ich mir gedacht, naja, gehen wir rodeln, das ist kein Problem.
Und wenn, dann muss man gleich irgendeinen depperten Weltrekord.
Naja, und nachdem ich dann wirklich durchs Rodeln bei 68 verschiedenen Rodelbahnen zwischen der Steiermark und dem Matterhorn gewesen bin, habe ich mir gedacht, das ist rein zufällig die Idee gekommen, schau, mach doch mal den längsten durchgehenden Rodelabfahrt höhenmetermäßig. Die längste durchgehende Rodelabfahrt. Habe geschaut, was könnte man da in Europa machen, wo gibt es wirklich gutes Gelände. Bin dann drauf gekommen, es gibt zwei Sachen in der Schweiz, es gibt eines in Italien und habe mich dann für die italienische entschieden und bin von der Marmolata mit der Rodel ins Tal gefahren.
Und wie läuft sowas ab für Guinness Book? Das muss ja approved sein, nehme ich an.
Ja, das ist total kompliziert. Also es ist total kompliziert, es dauert urlang. Also jede Antwort von denen dauert 12 bis 16 Wochen. Also man kann nicht damit recht davon ausgehen, dass man da ruckzuck ein Projekt durchziehen kann. Das dauert urlang, bis einmal die erste Antwort zurückkommt. Nachher brauchst du Zeugen, die dabei sein müssen. Die musst auffinden, Logbücher musst schreiben, protokollieren musst das, filmen musst das, Videos brauchen sie, Fotos brauchen sie.
Ist gut, ist gut. Der Proof, dass das was Besonderes auch gegeben.
Ja. Ist gut. Ich habe meine Zeugen direkt vor Ort aufgetrieben. Ich habe viele Hotels dort angeschrieben am Fuße der Marmolata und zwei haben mir zurückgeschrieben und die Söhne von den Hotelbesitzern hatten Interesse, mich zu begleiten und es war toll, dass ich die vor Ort hatte, die Italiener, und denen hat es großen Spaß gemacht.
Und welches Sportgerät, hast du da selber was zusammengebastelt oder kriegt man dann Sponsor für solche Geschichten?
Na, da musst du sowieso handelsübliches Material verwenden und ich habe eine tolle Rodel aus Tirol, eine K3-Rodel, das ist das perfekte Modell gewesen für diese Aktion und für meine anderen Rodelabfahrten.
Siehst, dieses Jahr haben wir 100 Jahre Privatbank K3, ja, das wäre ein Sponsor gewesen irgendwie mit einer K3-Rodel. Bist einmal auch auf einen Eiskanal gegangen, so beim Rodeln? Weil das ist ja natürlich, wenn man so viel tut, schon naheliegend, ne?
Na, das ist für mich kein Thema, da brauchst du doch spezielle Erfahrung und Ausbildung und für mich ist das Naturerlebnis das, was im Vordergrund steht. Beim Rodeln kommt es mir nicht darauf an, dass ich so schnell wie möglich runterrodel, sondern beim Rodeln kommt es für mich darauf an, dass ich an einer wunderschönen Gegend mir ein bisschen Zeit lasse bei der Abfahrt, mir die Gegend anschaue, das wirklich genieße und mein ganz spezielles Naturerlebnis habe, ohne runtergehen zu müssen.
Radsport ganz zu Beginn und jetzt auch, glaube ich, irgendwie hast noch einiges gemacht, oder? Irgendwelche so Nerd-Sachen, so mit 13.000 Kilometer und Höhenmetern oder so irgendwas.
Nein, das Radlfahren war am Anfang. Der Höhepunkt war für mich das Race Across the Alps, 528 Kilometer nonstop und das Paris-Brest-Paris mit über 1.000 Kilometern. Dann habe ich gesagt, genug. Hab dann noch ein paar Wettkämpfe im Skibergsteigen gemacht.
Das war's genau. Ich habe die Andrea Meyer gesehen, habe gewusst, du kommst und die hat ja auch beim Skibergsteigen irgendwas gewonnen. Ne?
Ja. Ja, ich habe da sehr viel gemacht, da bin sehr viel herumgekommen im Skibergsteigen und habe dann als Abschluss meiner Skibergsteigerkarriere noch im Kaukasusrennen gewonnen und da habe ich gesagt, toller Abschluss, lass es gut sein und ab da, das war 2012, kann mich gut erinnern, 2012, letztes Rennen, habe dann gesagt, vorbei, mach wieder was anderes.
Wenn man so viel gemacht hat, schleppst noch irgendwelche sportlichen Ziele mit, die du unbedingt noch machen möchtest, entweder von der Age Group Weltmeisterschaft her oder von der Nerd-Sache her?
Na, unbedingt, also ich habe noch tolle Projekte vor. Vielleicht gelingt es noch irgendwie einen Marathon unter 3 Stunden laufen, das wäre so ein Ziel, was ich ganz gern hätte, oder einen Halbmarathon unter 1,20, bin ganz knapp dran, aber ist natürlich total schwierig in meinem Alter, es ist schwierig, aber es ist machbar, also es ist jetzt nicht so, dass es aussichtslos ist, aber es ist sehr, sehr schwer und falls ich es erreichen sollte, freue ich mich natürlich besonders.
Irgendwann einmal einen Triathlon probiert?
Ausgeschlossen, nie probiert. Schwimmen ist nicht meins.
Bei zwei Disziplinen wärst du eigentlich prädestiniert.
Ja, das ginge, aber mache ich sicher nicht. Bewundere alle die das machen. Großartige Leistung, Hut ab vor dem Trainingspensum, aber für mich ist es kein Thema.
Die Andrea Meyer war im Duathlon sehr gut auch. Wär das was für dich?
Na, ich bin jetzt 58 und für mich zählt nicht nur der Wettkampf. Für mich ist wichtig die Natur und ich möchte auch sehr gern viel Zeit noch in der Natur verbringen, ohne Stress, die Schönheiten unserer Erde in den Bergen anschauen.
Dann sprechen wir noch kurz über die Ist-Zeit. Wie ist dein Sportjahr 2024 verlaufen? Da waren sicher wieder ein paar Höhepunkte dabei, nehme ich an, oder? Was war dein Highlight?
Naja, ich habe viel gemacht. Mein Highlight war vielleicht sogar schon im Frühling, als ich in Colorado auf der höchstgelegenen Panoramastraße von Amerika 23 Kilometer raufgelaufen bin. Der Start war auf 3000 Meter Höhe und das Ziel auf 4300 Meter und die Schwierigkeiten für einen Europäer sind, sich dort zu akklimatisieren und ich konnte mich eine Woche vorher dort akklimatisieren, bin jeden Tag mit dem Auto raufgefahren, habe viele Stunden oben auf 4300 Meter verbracht. Am Anfang habe ich geschnauft und am dritten Tag konnte ich schon oben auf 4000 Meter, 10 Kilometer laufen, ganz langsam. Und beim Wettkampf ist gut gegangen, bin dort, habe dort meine Ziele erreicht und war extrem glücklich, weil das kannst nur dort machen, sonst gibt's nirgends so einen Wettkampf. Das war vielleicht der größte Höhepunkt für mich. Und ja, es hat viele schöne Bergläufe gegeben, Halbmarathons, Marathons, quer durch die Bank, überall gute Erfolge, mit denen ich super happy war.
Jetzt habe ich noch eine freche Frage, die wir im Vorgespräch nicht besprochen haben. Bist du jetzt ein Sportler, der bei diesen Sachen ans Limit geht, oder geht's da eher um die Sache, oder bist nachher so wirklich fertig und brichst im Ziel zusammen?
Na, du, wenn du Wettkämpfe machst, musst du ans Limit gehen, du musst hart trainieren, du musst im Wettkampf alles geben, weil sonst macht's nicht so viel Spaß.
Ist auch die Motivation.
Na, du, ich bin ein Wettkampftyp.
Einfach nur das Ziel zu erreichen und abgehakt ist nicht deins.
Na, Wettkampf, also unbedingt ein volles Programm.
Dann gebe ich da noch ein Stichwort: Burgenland. Da war ja auch irgendwas.
Ja, Burgenland ist irgendwie eine neue Liebe geworden für mich. Ich habe da die Berge im Burgenland entdeckt und
nicht ganz hochalpin, aber ist trotzdem anstrengend, oder?
Ist jetzt vielleicht nicht anstrengend, aber was mich daran fasziniert hat, war die Schönheit der burgenländischen Bergwelt, die Aussicht von oben, diese unglaubliche Weite, die man von den Gipfeln hat, die unberührte Natur, das findest du nur dort, diese Harmonie zwischen weißen Bergen im Westen, Schneeberg-Wechselregion, Neusiedlersee im Osten, aber auch ganz im Süden unten das Neuhauser Hügelland, wo du glaubst, da ist die Welt, die Zeit stehen geblieben. Und ich habe mich da aufgehalten in dem Burgenland. Seit 2-3 Jahren bin ich oft hingefahren, habe fotografiert, Berge, Bergaussichten, und habe jetzt sehr viel schönes Material, das ich gern herzeigen möchte.
Material im Sinn von Fotos, oder was ist das für ein Material?
Ja, ich habe geschaut, dass ich schöne Bergfotos machen kann, Fotos, wo Bergsilhouetten drauf sind, wo man den Berg von unten sieht, den Berg, die Bergaussicht sieht, und habe gewisse Kirchen toll ins Blickfeld gerückt, dass die einen alpinistischen Background haben. Also mir ist da wirklich ein schönes Werk gelungen und ich freue mich total, dass ich die Bilder zeigen kann.
Jetzt haben wir zwei, und das war nicht anders zu erwarten, bei uns beiden sehr, sehr lange über Sport gesprochen. Ich hätte auch noch, glaube ich, Stunden weiter sprechen können. Jetzt komme ich nochmal zu FTC. Was gibt's da Neues? Ich glaube, ihr habt so ein neues Produkt gebracht vor wenigen Tagen.
Ja, wir haben uns sehr viel Gedanken gemacht, was könnte man ganz Neues, Einzigartiges bringen, und wir haben vor 2 Wochen einen Dachfonds aufgelegt, einen österreichischen Dachfonds, der in die weltweit besten Managed Futures Fonds investiert, und wir glauben, dass das eine Marktlücke ist und können damit dem Markt sicher was Tolles, Interessantes anbieten.
Und muss ich natürlich immer fragen bei solchen Produkten, ob das auch für Privatanleger zugelassen und damit zugänglich ist.
Ja, das ist ein österreichischer Fonds, der an Privatanleger zugelassen ist und an Privatanleger vertrieben werden darf.
Lieber Rolf, wunderbar. Ich bin am Ende meiner Fragen, hätte noch tausende mehr, aber die Sendezeit weißt eh und so weiter und so fort. An euch da draußen, danke fürs Zuhören mit dieser maximal inspirierenden Folge und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Christian, danke vielmals für das mega super schöne, nette Gespräch. Mir hat es total taugt und ich wünsche den Zuhörern alles Gute und alles Liebe und eine schöne Weihnachtszeit.
Mache ich auch. Tschüss und Baba.